SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hallo, ich heiße Michael Herr und das hier ist der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Und hier sprechen wir heute über den Start ins Ausbildungsjahr, der steht ja in diesen Tagen an. Viele, gerade kleinere Betriebe, tun sich immer schwerer damit, ihre Stellen zu besetzen. Bei einer Schreinerei aus Villingen-Schwenningen, da hat man beim Thema Nachwuchsgewinnung allerdings die Trendwende hinbekommen. Früher gab es kaum Bewerbungen für die Ausbildungsplätze, jetzt sind es schon fast zu viele. Wie sie das hinbekommen haben, das erklärt uns gleich der Chef im Interview. Und dann kommen hier natürlich auch die Azubis selbst zu Wort, warum klassische Berufe wie Kfz-Mechatroniker oder Bürokauffrau immer noch so beliebt sind bei den Leuten, die eine Ausbildung suchen. Auch das hören wir gleich. Außerdem geht es noch um eine US-Serie, die der altehrwürdigen Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb zu neuem Schwung verholfen hat. Wie das geklappt hat, das hören wir hier am Ende des Podcasts. Doch starten wollen wir, wie gesagt, mit dem Thema Berufsausbildung. Erstes eigenes Geld verdienen, neue Bekannte, neue Freunde vielleicht auch finden, an einer sinnvollen Sache mitarbeiten und merken, dass man dabei wirklich gebraucht wird. Das sind Erfahrungen, die viele junge Leute in diesen Tagen hoffentlich machen, denn das Ausbildungsjahr steht ja in den Startlöchern. In Rheinland-Pfalz, da ist es schon losgegangen, in Baden-Württemberg beginnt es in diesen Tagen. So ein bisschen ist die Freude darüber aber auch getrübt, und zwar von der Tatsache, dass immer noch viel zu viele Betriebe händeringend nach Azubis suchen. Allein im Handwerk in Baden-Württemberg, da war Ende August noch knapp jede dritte ausgeschriebene Stelle unbesetzt. In Rheinland-Pfalz hatten im Bereich Industrie und Handel nur etwas mehr als die Hälfte der Betriebe ihre Ausbildungsplätze zum Start des Ausbildungsjahres besetzt. Bewerbermangel, das ist ein Problem, das man auch in der Schreinerei Jordan in Villingen-Schwenningen sehr gut kennt. Von früher zumindest. Da gab es nämlich Jahre, in denen sich nur eine Person auf die Stellen dort beworben hat. Doch seit der Juniorchef den Betrieb übernommen hat, läuft's mit der Nachwuchssuche. In diesem Jahr hatte der Betrieb 14 Bewerbungen für seine 2 Ausbildungsplätze. Und dann hat man bei der Schreinerei einfach gesagt, vermitteln wir die Leute doch einfach weiter. Einer der Bewerber, der macht jetzt seine Ausbildung bei einem bekannten Betrieb in der Gegend. Florian Jordan ist Chef bei der Schreinerei. Warum sind Sie denn bei der Nachwuchssuche so erfolgreich?
Schwerpunkttechnisch haben wir auf Betriebspraktikum und Social Media gesetzt. Das heißt, wenn einer bei uns ein Betriebspraktikum macht und wir sehen, der passt ins Team und bewirbt sich dann, ist er natürlich bei uns gerne willkommen, hat aber auch die Voraussetzung, dass man halt den Praktikanten nicht nur fegen lässt, sondern den auch, ich sag mal, interessante Aufgaben machen lässt.
Was heißt interessante Aufgaben dann?
Zum Beispiel selbstständig jetzt eigene Produkte fertigen, auch wenn es nur, ich sage jetzt mal böse formuliert, ein Feschbarbrett ist oder sowas, aber dass er halt selbstständig was herstellen darf, wo er dann auch selbstständig mit heimnehmen darf.
Das heißt also, Sie bieten den jungen Leuten schon im Praktikum ein attraktives Programm und dann berichten Sie auch drüber in Social Media. Wie machen Sie das genau? Wie machen Sie sich bekannt?
Schwerpunkttechnisch ist es bei uns Instagram, um die, ich sage mal, jüngere Generation anzusprechen. Da werden dann halt Bilder gepostet von den Praktikanten, von den Arbeiten, die sie machen dürfen oder gerade auch von Baustellen, wo der Praktikant mit dabei ist, dass man jetzt sieht, dass der Praktikant gleich von vornherein mit ins Boot genommen wird.
Man hört ja ganz oft, dass die Betriebe im Bereich Social Media auf den falschen Plattformen unterwegs sind. Also besser bei TikTok, YouTube, Instagram für sich werben sollten, als auf Facebook, wie das oft noch geschieht. Weil die Jüngeren eben bei Facebook gar nicht mehr vorhanden sind. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht?
Muss ich leider recht geben, ja. Facebook ist mittlerweile, ja, meiner Meinung nach etwas eingeschlafen. Ich sage mal so, die Generation 50 aufwärts verkehrt noch schwerpunkttechnisch auf Facebook. Aber ich sage mal, die jüngeren Generationen, wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich auf TikTok, YouTube und dann Instagram.
Jetzt muss man aber natürlich auch die Leute haben, die auf Instagram die Beiträge, die sie posten, dann auch sehen. Wie wichtig ist denn Ihr persönliches Netzwerk bei der Suche nach Auszubildenden?
Das ist bei mir jetzt sehr wichtig. Ich habe den Vorteil, dass ich sehr viele Freunde habe, wo das dann quasi auch in ihre Status posten, wenn wir da jetzt was machen oder jemanden suchen. Und somit habe ich da relativ schnell einen großen Kundenkreis beziehungsweise einen großen Kreis, der das Ganze sieht. Und da habe ich jetzt auch den Vorteil, dass dann viele Familienangehörige mich dann anschreiben und fragen, ich habe jemanden in der Verwandtschaft, der interessiert sich für den Beruf, darf der bei euch sich einfach mal vorstellen und ein Praktikum machen. Und da ist dann wichtig, dass, oder für mich wichtig, dass die Leute dann auch persönlich vorbeikommen, dass man sie halt gleich mal sieht und dann ergibt sich meistens ein Betriebspraktikum daraus.
Wenn jetzt Betriebe keinen Bewerber, keine Bewerberin finden auf die Stelle. Meinen Sie, das liegt eher an den jungen Leuten, die im Schnitt dann vielleicht doch weniger Lust haben auf die anstrengende Arbeit im Handwerk oder dann eben doch an den Unternehmen, die sich zu wenig auf die jungen Leute einlassen, die eben zum Beispiel im Praktikum jetzt nicht so eine attraktive Aufgabe den Leuten an die Hand geben?
Bin ich jetzt mal ehrlich, sage ich sowohl als auch, sind immer beide Seiten gefragt. Ich sage mal klar, die potenziellen Auszubildenden oder Praktikanten, nennen wir es mal so, die müssen Eigeninitiative ergreifen, aber viel liegt auch beim Betrieb, weil wenn man sie, wie gesagt, nur fegen lässt oder nur zuschauen lässt, sage ich mal, macht es den Beruf ja nicht unbedingt attraktiv, dass dann jemand sagt, er will ins Handwerk noch gehen.
Es gibt ja im Handwerk, aber auch in anderen Bereichen mit dualer Ausbildung immer wieder die Forderung, die berufliche Bildung in der Schule stärker in den Blick zu nehmen, also den Fokus in der Schule nicht immer in Richtung Abi zu richten, sondern auch in Richtung Ausbildung. Würden Sie das denn unterschreiben? Also ich würde jetzt sagen, bei Ihnen scheint es ja eigentlich gar kein Problem zu sein. Sie bekommen ja Ihre Leute auch über Schulpraktika.
Genau, das ist richtig. Also ich sage mal, was für einen Schulabschluss die haben, ist mir eigentlich zweitrangig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch viele erfolgreiche, gute Auszubildende schon gehabt. Die hatten in Anführungszeichen nur einen Hauptschulabschluss. Aber ich sage mal, der Schulabschluss ist heutzutage eigentlich zweitrangig, weil da sind eigentlich im Berufsleben einem jegliche Türen offen. Gerade bei uns jetzt im Schreinerhandwerk können wir ja mit abgeschlossener Berufsausbildung, egal ob es Hauptschulabschluss oder nicht, trotzdem dann unseren Meister machen, unseren Techniker machen, unseren Gestalter machen. Also da sind eigentlich alle Wege offen.
Und die beiden Auszubildenden, die am Montag bei Ihnen starten, was wartet auf die? Was haben Sie mit denen vor? Jetzt direkt am ersten Tag, meine ich?
Die werden beide erstmal auf Montage geschickt mit. Die werden gleich mal mit auf Montage gehen und Türen montieren gehen.
Also mittendrin statt nur dabei, von Tag 1 an. Das gilt für die Auszubildenden der Schreinerei von Florian Jordan in Villingen. Ein Grund, warum sich der Betrieb aktuell beim Thema Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Die Mädels gehen ins Büro. Und die Jungs machen was mit Autos. Klingt nach einem super abgedroschenen Klischee, aber wenn es um die Wahl des Ausbildungsplatzes geht, dann ist immer noch was dran. Kauffrau für Büromanagement ist seit Jahren unter den Top 3 von Frauen am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen. Das geht aus Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor. Und bei den Männern, unangefochten an der Spitze, ist der Kraftfahrzeugmechatroniker. Warum ist das eigentlich so, dass die jungen Leute offenbar immer noch so an den klassischen Berufen hängen, auch was Geschlechterklischees angeht? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat in Worms und Ludwigshafen nachgefragt.
Morgens kurz vor 8 vor einer Realschule in Worms. Schüler zwischen 12 und 17 erzählen von ihren Berufswünschen.
Vielleicht eine Tänzerin?
Friseur. Ich meine kaum.
Fachlagerist.
Keine Ahnung, vielleicht Tierärztin.
Also nichts Handwerkliches, sondern etwas im Büro. Ich will eher so chillig haben und so. Also ich hatte halt Praktikum Bürokaufmann. Ich habe jetzt im November wieder ein Praktikum.
Ich will im Rathaus arbeiten. Ich will Bürgermeister werden. Ja, ich bin bester Fußballprofi auf der Welt.
Eigentlich würde ich gerne im Büro arbeiten.
Ich will ein Automechaniker sein. Ich bin sehr interessiert für Autos.
Alles scheint für diese Realschüler noch möglich, egal ob Junge oder Mädchen.
Ich finde, jedes Job ist für jeden.
Aber so mancher Traum vom Beruf zerplatzt relativ schnell. Dann gehen die jungen Menschen doch wieder in traditionelle Ausbildungen, weiß Berufsberaterin Samila Celebi von der Arbeitsagentur Ludwigshafen.
Kfz-Mechatroniker, den Anlagenmechaniker, Sanitärheizung, Klimatechnik, die Kauffrau Büromanagement, die medizinische Fachangestellte, Verwaltungsfachangestellte. Also es sind die Berufe, die in den letzten Jahren sich herauskristallisiert haben, die verstetigen sich.
Rollenklischees halten sich hartnäckig. Aber woran liegt's? Wollen die Jungen nur an Autos rumbasteln und die Mädchen einen sauberen Arbeitsplatz im Trockenen? Die Berufsberaterin.
Vielen ist gar nicht bewusst, dass es eben weitaus mehr Ausbildungsberufe gibt, sondern man orientiert sich natürlich an dem, was man kennt.
Davon profitieren natürlich die Arbeitgeber, die die begehrten Ausbildungsberufe anbieten, während andere Branchen gar keine Azubis mehr finden. Christian Höhne gehört ein Autohaus in Worms.
Glücklicherweise sind wir momentan in der Situation, dass wir viele Bewerber haben. Eine regelrechte Bewerberflut eigentlich und doch großzügig auswählen können, wenn wir nehmen.
Aber eben nur unter Männern. Zwar wirbt Christian Höhn auf seiner Homepage mit einer Kfz-Mechatronikerin, eine Auszubildende hatte er aber noch nie.
Ja, sie brauchen getrennte Toiletten, sie brauchen getrennte Duschen. Die Bewerberzahl ist natürlich schon reduziert im weiblichen Bereich. Nicht jedes Mädel möchte sich mit dem Beruf so identifizieren.
Auch die Eltern spielen bei der Berufswahl immer noch eine große Rolle, wie bei Afshin Rokoai. Er macht seit 2 Jahren in dem Wormser Autohaus eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
Weil mein Vater auch als Mechaniker gearbeitet und jetzt auch noch arbeiten. Ich habe so gelernt, bei meinem Vater muss mit den Kunden richtig verhalten, ja, und immer bei der Arbeit korrekt sein.
Diese 16-Jährige aber hat ihren eigenen Kopf.
Ich finde, viele werden auch einfach durch die Eltern beeinflusst. Also meine Eltern wollten, dass ich eine Ausbildung mache im Büro. Das reicht auch vollkommen. Hauptsache, ich bin dann zufrieden und habe was Bequemes. Aber ich wollte das nicht. Ich möchte irgendwann mal studieren. Medizin vielleicht, wenn das notentechnisch klappt.
Damit es klappt mit dem passenden Beruf, ist für Samira Celebi von der Arbeitsagentur eine Sache ganz entscheidend.
Berufliche Orientierung. Weil viele wissen ja gar nicht, dass ein anderer Beruf vielleicht besser zu ihnen passen würde, indem man die Möglichkeiten da aufzeigt. Und sie sind dann auch bereit zu sagen, hey, das habe ich noch nicht gewusst, das hört sich interessant an, und sich auf Alternativen einzulassen.
Also Infos einholen, vielleicht mal in einen Betrieb reinschnuppern. Und dann sollte das doch was werden mit dem passenden Beruf. Übrigens, wer jetzt gerade noch auf der Suche ist nach einem Ausbildungsplatz, dem kann ich sagen, dranbleiben lohnt sich, denn auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres nehmen viele Betriebe weiter Bewerbungen an. Und dann kann das immer noch was werden mit dem Ausbildungsstart jetzt im Herbst.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
So sieht's aus, was ich gehört auf der Baustelle, im Büro und überall, wo sonst Menschen zusammenarbeiten. Das weiß Caroline Lüdemann, und für sie haben wir eine Frage bekommen von Thomas aus Germersheim in Rheinland-Pfalz. Der hat ein kleines, aber wie ich finde, sehr gut nachvollziehbares Problem. Er hätte gern im Pausenraum seine Ruhe. Einige seiner Kolleginnen und Kollegen, die sehen das allerdings leider ein bisschen anders und telefonieren da sehr gerne im Pausenraum, und zwar ziemlich laut. Das Ruhebedürfnis und das Bedürfnis nach Telefonieren, das passt natürlich nicht so gut zusammen. Thomas hat die Kollegen schon mehrmals im netten Ton, wie er schreibt, darauf hingewiesen, dass ihn das Telefonieren stört. Bislang allerdings leider ohne Erfolg. Und deshalb will er jetzt von Caroline Lüdemann wissen, was er noch tun kann, damit seine Kollegen mehr Rücksicht nehmen. Die Frage haben wir unserer Knigge-Expertin vorgelegt, und hier kommt ihre Antwort.
Ich sage es ein bisschen ungern, aber ich befürchte, dass wir nur bedingt eingrenzen und bestimmen können, was die Kollegen im Pausenraum außerhalb der Arbeitszeit tun oder lassen dürfen. Nichtsdestotrotz gehört es sich schon, nur Dinge zu tun, die die anderen, die sich ja jetzt auch erholen möchten, nicht beeinträchtigen. Und dann würde es sich natürlich auch nicht unbedingt empfehlen, lautstark zu telefonieren. Da gibt es aber auch noch andere Dinge, wie beispielsweise dann ein Mittagessen zu sich zu nehmen, das noch lange irgendwie schwer in der Luft liegt. Das sind dann Dinge, die andere beeinträchtigen und die man dann eigentlich nicht tun sollte. Ich finde es schon richtig, den Kollegen zu sagen, dass es einem ein Bedürfnis ist, Ruhe zu haben. Wenn sie das nicht wissen, können sie darauf auch nicht Rücksicht nehmen. Gern völlig vorwurfsfrei formuliert in Ich-Botschaften, so nach dem Motto, ich verstehe, dass in der Pause private Dinge geregelt werden müssen, gar keine Frage. Zugleich würde ich gerne ein bisschen mehr Ruhe haben und mich erholen. Ich würde mich freuen und bin dankbar, wenn wir das unter einen Hut bekämen. Ich befürchte aber auch, dass, wenn die Kollegen sich da irgendwie uneinsichtig zeigen und es genauso weitergeht, wir keine anderen Optionen haben, und dann müsste man wahrscheinlich das eigene Ruhebedürfnis irgendwie auf außerhalb des Pausenraums legen.
Ja, kann man nur hoffen, dass Thomas nicht in der Disco arbeitet und auch außerhalb vom Pausenraum ein bisschen Ruhe finden kann. Nächste Frage kommt von Anna aus Biberach. Die macht gerade ein Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung, ist also nur für kurze Zeit in einem neuen Unternehmen. Und da bekommt sie von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern private Fragen gestellt, auf die sie aber lieber gar nicht antworten will. Annas Frage, Zitat, wie kann ich die Antwort umgehen, ohne dass mir das von Kolleginnen und Kollegen übel genommen wird, Zitat Ende.
Vorweg müssen wir vielleicht sagen, dass es ganz ohne etwas Privates oder Persönliches von sich preiszugeben nicht gut gehen wird. Die Kollegen, die möchten einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und es ist, glaube ich, auch richtig wichtig für die Beziehungsebene untereinander, dass man etwas von sich erzählt. Das sollte dann aber auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Also es geht jetzt nicht darum, dass der eine viel von sich preisgeben muss und der andere aber nie mit irgendetwas herausrückt. Wenn jetzt wie hier die Fragen irgendwie Überhand nehmen, dann würde ich das nicht direkt kommunizieren und offen ansprechen. Das führt wahrscheinlich dann eher zu einer Stimmungsverschlechterung. Stattdessen würde ich, ehrlich gesagt, den Informationsgehalt meiner Antworten quasi auf Null setzen. Man kann ja durchaus länger reden, ohne wirklich etwas auszusagen oder preiszugeben. Und dann, ganz wichtig, in der Antwort eine Abzweigung zu einem anderen Gesprächsthema nehmen. Wenn man dann erstmal eine halbe Minute von etwas ganz anderem erzählt hat, dann ist dieses alte Thema, das einem zu privat ist, sowieso schon längst Vergangenheit geworden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher auf die Schwäbische Alb, genauer gesagt nach Albstadt. Eine Stadt mit einer langen Tradition, was die Textilindustrie angeht. Hemden, Trikots, Unterwäsche und andere Kleidungsstücke von dort wurden früher bis ins Ausland verkauft. Doch dann passierte auf der Alb dasselbe wie an den meisten Orten in Westeuropa mit Textilindustrie. Die Bekleidungsproduktion zog zum Großteil nach Asien ab und international wurde es eher ruhig um die Klamotten von der Alb. Bis vor knapp 2 Jahren ein weißes T-Shirt, getragen von einem Schauspieler in einer US-amerikanischen Fernsehserie, plötzlich neuen Glanz in die Stadt brachte. Und seither müssen die historischen Nähmaschinen in einer alten Textilfabrik wieder auf Hochtouren fertigen. Unsere Reporterin Stefanie Geisler hat die ganze unglaubliche Geschichte, die ihren Anfang auf einem Flohmarkt in Berlin genommen hat.
Eine schmucke kleine Boutique im hippen Berlin-Mitte. Gitta und Peter Plotnicki stehen hinter ihrer Verkaufstheke mit einem breiten Lächeln. Kein Wunder, ihr schlichtes weißes T-Shirt Modell 215 ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Mitbekommen haben die beiden das allerdings erst, als eines Morgens ihre Internetseite zusammenbrach, erinnert sich Gitta Plotnicki.
Mein Mann sagte, Online-Shop geht nicht mehr. Ich so, oh nee, nicht schon wieder IT-Probleme.
Hinter den vermeintlichen IT-Problemen steckte aber in Wirklichkeit ein Riesenansturm. In den USA war nämlich die Fernsehserie The Bear gerade angelaufen. Es geht um einen attraktiven Sternekoch und der trägt das weiße T-Shirt in fast jeder Folge, sagt Peter Plotnicki stolz.
Kurz nach dem Start ging auf sozialen Medien das Rätselraten darum los, was um Gottes Willen trägt der für ein cooles T-Shirt.
Die Macher der Serie lüfteten schließlich das Geheimnis. Das Shirt sei von der Marke Merz beim Schwanen. Bis heute gehen Tausende von Bestellungen ein bei den Plotnickis. Eine Erfolgsgeschichte, die begonnen hat mit diesem einen magischen Moment vor 10 Jahren. Die beiden Eheleute spazierten auf einem Berliner Flohmarkt herum, als sie plötzlich ein altes Hemd in den Händen hielten. Sofort waren sie elektrisiert.
Du schau mal, das Material, der Stoff, die ganzen Details, das ist doch ganz außergewöhnlich.
Es stellt sich heraus, das Hemd stammt aus einer alten Textilfabrik in Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Die ursprünglichen Eigentümer waren insolvent. Mit dem neuen Besitzer wurden die Plotnickis dann schnell einig. Sie wollten künftig auf den alten Maschinen T-Shirts fertigen, wie es schon die Fabrikarbeiter vor 100 Jahren getan hatten. Wie das genau abläuft, das weiß Produktionsleiter Michael Schleicher. Er steht gerade in der Albstädter Fabrik zwischen den sogenannten Rundwirkmaschinen. Die älteste ist Baujahr 1905.
Das, was hier eigentlich so passiert, ist wirklich, ich sag mal, eine museumsreife Produktion. Super manuell. Ihr seht, es ist keine Digitaltechnik dran, das ist alles rein mechanisch.
Die Maschinen drehen das Garn zu langen Stofftunneln. Und das ist auch das Besondere an den T-Shirts. So entstehen nämlich keine Nähte an den Seiten. 12.000 Menschen stehen derzeit auf der Warteliste für das berühmte weiße T-Shirt. Die 36 alten Maschinen laufen 17 Stunden am Tag. Immerhin, es gibt genug Mitarbeitende, die für Nachschub sorgen. Denn Fachkräftemangel sei hier kein Thema, sagt Produktionsleiter Michael Schleicher.
Wir profitieren natürlich von der ganzen Situation, dass das früher hier Albstadt und drumherum eine riesengroße Textilhochburg war. Und fast jeder Zweite hat irgendwo in einem Bereich im Textilen gearbeitet, ob in der Näherei, ob in der Strickerei, eigentlich überall. Und tatsächlich, wir haben unseren Strickmeister in der Strickerei und wir haben aber auch seit 1,5 Jahren jetzt auch 2 Lehrlinge, wo man das Wissen dann einfach weitergibt.
Ja, wirklich ganz tolle Geschichte. Und übrigens, wer das berühmte Hemd mal sehen will, der kann auch einfach die Glotze einschalten, zumindest wenn er oder sie den Streamingdienst Disney Plus abonniert hat. Da läuft nämlich seit wenigen Tagen die 3. Staffel von The Bear. Und das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.